Willkommen zu Generationen auf dem Sofa. Ein Podcast von Radio Heatwave.
Als ich aufgewachsen bin, in meinem Autoradio zum Beispiel, da hatten wir noch diesen CD-Eingang, wo du die CD reingesteckt hast und dann Musik hören konntest.
Ich muss zugeben, mir gefällt die Radiokultur in Deutschland nur sehr bedingt.
Ich sehe das sehr zwiegespalten, muss ich sagen.
Ich sehe das überhaupt gar nicht zwiegespalten, weil ich das eigentlich unmöglich finde. Ich finde irgendwie, dass Musik insgesamt so ein bisschen weichgespülter geworden ist.
Generationen auf dem Sofa. Und jetzt aufs Sofa zu Leon Öste.
Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge von Generation auf dem Sofa. Wir sind schon in Folge 5 und heute bei mir sind Finn. Hi Finn von der Heatwave, du bist 18 und bei mir ist Olli von der Radiorunde, du bist 50. Und da haben wir eben auch die beiden Generationen, die schon wieder hier in der heutigen Folge aufeinandertreffen. Heute geht's um Musik und wie sich Musik in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten verändert hat. Denn in der heutigen Zeit, da wird Musik ja über Streamingdienste, über Social Media, also Spotify, YouTube und TikTok oder wo auch immer, entdeckt, wird geteilt und Trends und auch neue Künstler werden ja ganz, ganz schnell, kommen ganz, ganz schnell raus, werden da bekannt und verbreiten sich. Und wir haben einfach auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, um so viel Musik zu hören, wie wir wollen. Wir müssen uns keine Alben kaufen, keine CDs kaufen. Früher war das doch ganz anders, Olli. Damals gab es weder digitale Plattformen, so wie Spotify. Wie habt ihr denn damals überhaupt neue Musik entdeckt? Wie seid ihr an neue Songs und neue Künstler gekommen? Woher wusstet ihr, was angesagt ist?
Ja, ich muss zugeben, ich musste gerade schon etwas schmunzeln, als du sagtest, ich muss ja gar kein Album mehr hören oder ähnliches, weil ich auch heutzutage das noch genau so genieße, eben ganze Alben zu hören und deswegen auch ganz bewusst wieder zur Schallplatte greife. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, in der Tat war das früher ein bisschen anders. Ich glaube, man brauchte, heute würde man sagen Netzwerk, das waren Freunde, das waren oft auch Brüder, ältere Brüder, die sich schon gut auskannten mit Musik, bei mir war das der Fall. Und bei mir war es dann so, ich war so eine Art Multiplizierer für all meine Freunde. Das heißt, die haben alle von mir Musik abgezogen sozusagen. Ich habe damals meinen Freunden Tapes fertig gemacht, individuell gestaltet, ein paar Plätzchen abends vor Weihnachten vor die Tür gelegt und so haben meine Freunde alle Musik von mir bekommen. Und dann natürlich auch viel durch Diskothekenbesuche, Clubbesuche, wo man einfach aufmerksam zugehört hat, was man geil fand, musste man irgendwie besorgen. Aber das war früher natürlich nicht so einfach wie heute. Ja, heute, wenn mir irgendwas gefällt, habe ich das 5 Sekunden später auf meinem Rechner oder auf meinem Handy. Früher musste man dann wirklich etwas kaufen. Ja, du musstest in den Schallplattenladen gehen. Ich habe zum Beispiel zu der Zeit, als die CD in die Läden kam, da habe ich angefangen im Schallplattenladen zu arbeiten. Oder andersrum gesagt, als die Schallplatten rausgeflogen sind sozusagen. Und das hieß für mich damals CDs kaufen und das nahm irgendwie kein Ende.
Wie ist das bei dir, Finn? Wie bist du aufgewachsen? Noch mit Kassetten oder direkt nur mit CDs eigentlich? Wie war das bei dir früher?
Also bei uns waren CDs ein großes Thema schon. Als ich aufgewachsen bin, in meinem Autoradio zum Beispiel, da hatten wir noch diesen CD-Eingang, wo du die CD reingesteckt hast und dann Musik hören konntest. Ist auch bis jetzt noch so. Also mein Papa ist zum Beispiel großer CD-Fan. Kassetten waren bei mir gar kein Thema. Es war dann schon eher die CD, die dann wirklich überwiegt hat und die ich auch heute noch habe. Also ich habe immer noch CDs, die ich dann ab und zu auch nochmal im Autoradio zum Beispiel höre. Und CDs, finde ich, die kannst du auch immer noch haben. Also ich finde auch nicht, dass sie irgendwie out sind oder so. Ich finde, CDs sind auch immer noch cool.
Ich habe auch noch CDs rumliegen, aber ich habe nicht mal mehr einen CD-Spieler im Zimmer zum Beispiel. Also das... Hast du noch? Oder?
Ich habe keinen CD. Doch, ich habe noch einen CD-Player. So, ich habe nämlich so eine Anlage, da kann man wirklich, das ist so eine große Anlage, da kannst du eine CD reinstecken und Musik hören. Das habe ich aber, glaube ich, einmal oder so gemacht, weil irgendwie, keine Ahnung, diese Anlage benutze ich nicht mehr so oft, weil die ist eigentlich auch mit dem PC verbunden. Da höre ich dann über andere Wege halt eben irgendwie Musik.
Du hast einen Schallplattenspieler zu Hause und CD-Player und so auch noch, oder?
Ja, ich bin komplett eigentlich inzwischen wieder analog unterwegs. Ich habe ungefähr 10.000 bis 15.000 CDs zu Hause. Ich habe 3.000, 4.000 Schallplatten zu Hause. Und Musik ist wichtig und ich muss wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn ich hier höre. Ich habe sogar noch CDs und unser Auto kann noch eine CD lesen.
Ja, ja.
Und Kassetten kenne ich gar nicht so richtig. Damit bin ich tatsächlich groß geworden. Man sieht das ja heutzutage manchmal, wie sich so ein bisschen über die 80er lustig gemacht wird, wenn zum Beispiel gezeigt wird, wie man mit einem Stift in einer Kassette so rumdreht und die jungen Leute ihr zum Beispiel gar nicht mehr wisst, warum man das gemacht hat. Ja. Leute aus meiner Generation wissen noch ganz genau, warum man das gemacht hat und wie oft so ein Ding auch kaputt gehen konnte und so weiter. Aber das ist halt der Unterschied der Generation, der Zeit. Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiges Thema heute in dem Zusammenhang, worüber wir darüber reden wollen.
Was hört ihr denn für Musik? Was hört ihr für Genres?
Also bei mir ist es wirklich so klassisch alles. Also das habe ich mich auch schon mal gefragt, was höre ich denn eigentlich? Aber ich höre wirklich alle Genres. Du kannst mich mit allem begeistern. Du kannst mir mit Jazz ankommen. Du kannst mir aber dann auch ruhig mal mit einem Schlager ankommen. Dazwischen kann ich aber auch mal Rap hören und dazwischen kann ich aber auch mal deutschen Pop hören. Also irgendwie, ich finde Musik halt einfach geil und es ist nicht unbedingt ein Genre, was mich anspricht. Klar höre ich überwiegend Pop zum Beispiel. Aber ich bin, was ich nicht so höre, ist zum Beispiel Metal, Black Metal oder so. Das ist nicht so, gar nicht so meins. Das ist ja wirklich, also für mich ist das mehr so ein Geschrei irgendwie, wo ich nichts verstehe. Das berührt mich dann irgendwie nicht. Aber es sind dann andere Genres, wo ich mitfühlen kann, wo ich die Texte verstehe. Die mag ich dann auch.
Ja, der Finn hat gerade zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Ja, die eine Sache war, ich höre eigentlich alles und das andere zwischendurch, das berührt mich nicht. Und meiner Meinung nach ist es so, und ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen, was du sagst, Musik ist dann gut, wenn sie uns berührt. Ja, deswegen kann sie mitunter aus ganz vielen unterschiedlichen Genres oder auch eben Zeiten kommen. Bei mir ist das ähnlich, wobei schon ein bisschen stärker eingegrenzt. Ich habe meine Wurzeln definitiv in den 80ern. Das heißt, Synth Wave, auch Pop aus der Zeit, aber viel Underground mag ich gerne. Ich mag Independent-Musik gerne. Ich mag auch teilweise Punk, aber jetzt Punk nicht in dem Sinne, wo es, wie du sagst, auch wo Black Metal, wo es nur Krach ist, sondern irgendwie, wo ich muss schon noch eine Melodie irgendwie hören und ich muss auch eine Botschaft hören, die mir gefällt. So gesehen, das kann elektronisch sein, das kann wirklich oldschool-mäßig mit einer Vierband-Bandbesetzung sein. Ja, das höre ich halt gerne. So Postpunk ist dann definitiv meine musikalische Mitte.
Wie hörst du am meisten Musik, Finn? Du hörst meistens Radio oder hörst du schon eigentlich vor allem Playlists auf Spotify oder?
Ja, genau. Also ich höre schon viel Radio. Das ist wirklich, also da läuft halt natürlich viel Pop, ne? Und wenn ich mich dann mal so ein bisschen abwechseln lassen möchte, dann gehe ich schon auf eine Streaming-Plattform und höre mir da so die Genres durch. Ab und zu auch mal so das Musikvideo dazu auf YouTube oder so. Interessiert mich dann auch schon mal, wie ist das Video dazu. Aber sonst meistens über Streaming-Plattformen und übers Radio, ja.
Du hörst Radio auch oder machst du dir zu Hause, sobald du zu Hause bist, deine Schallplatten und CDs an und hörst nur so Musik?
Naja, es ist ja folgendermaßen, ich habe ja selber auch eine Musiksendung und da dreht es sich nun mal um Musik, die kein Mainstream ist. Die nennt sich ja auch am Rande der Popkultur, das heißt, da laufen Sachen, die sonst nicht im Radio laufen. Und da habe ich natürlich auch immer ein bisschen so einen Auftrag, meinen Hörern Sachen zu bieten, die sie vielleicht noch nicht kennen, die sie noch nirgendwo gehört haben. Ich finde Sachen geil, die seit 20 Jahren bei YouTube sind und 7 Klicks haben. Und wenn ich das dann cool finde, dann ist das für mich total interessant. Ansonsten, klar, ich lege gerne meine Schallplatte auf. Ich höre aber auch mal CDs im Auto und ich recherchiere viel Musik übers Internet. So höre ich meine Musik. Aber zum Beispiel Spotify-Playlisten oder sowas gibt es in meinem Leben nicht.
Und Radio hörst du auch selten nur oder hast du das schon vorwiegend im Auto an, sag ich mal?
Ich muss zugeben, mir gefällt die Radiokultur in Deutschland nur sehr bedingt. Ich habe heute noch mit meiner Frau im Auto gesessen. Und bei einer längeren Fahrt habe ich immer gesagt, so, pass auf, wir gehen jetzt mal alle Sender, alle, die wir hier im Radio empfangen können, nacheinander durch. Ja, und für mich hörte sich vom WDR1 bis WDR25 alles gleich an. Ja, früher war das zum Beispiel die Unterschiede auch viel stärker. Es gab Radiosender, früher war WDR4, war so wirklich Oldie, Schlager und keine Ahnung was. Heute ist das mehr 80er. Das heißt, auch da ändern sich ja so ein bisschen die Ausrichtung, sag ich mal. Und auf den üblichen Sendern, die man hier so hört, ja, da wird ja schon viel, ich sag mal, Charts und Ähnliches gespielt, was ja auch sein muss, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich fände es halt insgesamt, fände ich es ein bisschen schöner, wenn ein größerer Mix da ist. Den kann man meiner Meinung nach heute nur über Internetradio bekommen. Hm.
Wie findet ihr, hat sich Musik verändert in der letzten Zeit? Also gerade, es kommen natürlich immer wieder neue Genres hoch, aber auch wieder alte Genres, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Wie würdest du die Musik von heute beschreiben, Finn? Wenn du jetzt ganz einfach auf die Musik blickst, die gerade viel gehört wird in Deutschland, auch durch alle Altersgruppen durch, wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube, heute ist die Veränderung darin, dass wir mehr nutzen aus einer DAW, also dass wir mehr Musik machen aus irgendwelchen Plugins, aus dem Internet sozusagen. Also dass wir nicht mehr eben zum Beispiel einen Synthesizer irgendwo stehen haben, den dann einspielen, sondern dass wir das halt alles mit einem Musikprogramm halt alles machen. Ich glaube, das ist schon eine Veränderung. Aber ich glaube auch, dass es halt eben leichter geworden ist, mal eben Musik zu machen. Und ich mache zum Beispiel ganz häufig mit einem Freund Musik. Wir arbeiten dann auch mit so einem Musikprogramm. Und das Ding ist da, wir brauchten noch nicht einmal ein Musikinstrument, um einen ganzen Track zu erstellen. Da sind Gitarren drin, da ist ein Klavier drin, alles an Synthesizer, was man sich vorstellen kann. Und wir brauchten nicht ein Musikinstrument. Und ich glaube, das ist eine große Veränderung, dass du im Grunde an jedes Instrument, was du früher halt so brauchst, das richtig, dass du das jetzt irgendwie in so einer Musiksoftware irgendwie hast und dir da mal eben was zusammenklickerst. Und dann hast du da einen ganzen Song. Deswegen sind Songs heutzutage ja auch eher so ein bisschen EDM-mäßig. Das heißt, wir haben da ganz viele Synthesizer, die irgendwie stark verzerrt sind und so, weil wir auch sehr viel mit solchen Plugins irgendwie arbeiten, dass sich das alles noch fetter anhört. Und eher weniger würde ich jetzt sagen, dass wir wirklich so das Organische haben, sondern so diesen normalen Sound und dass man auch so, keine Ahnung, zum Beispiel früher in Songs, wo du irgendwie ein Klavier hast, dann hat man das Mikrofon ja richtig ans Klavier gestellt, hat das aufgenommen. Im Hintergrund hört man dann noch so, dass das in so einem Raum steht und so. Das ist weniger geworden. Und ich glaube auch so, was Vocals und Stimmen angeht, da bearbeiten wir auch schon ganz anders irgendwie. Da ist es noch schon anders geworden, als es früher mal war, würde ich sagen, ja.
Wie würdest du das sehen? Wie würdest du das sagen? Würdest du das so unterstreichen?
In Teilen sicherlich. Logisch ist natürlich, dass die ganze Welt und auch die Musik digitaler geworden ist, Punkt. Auf der anderen Seite ist das, was der Finn jetzt gerade beschrieben hat, auch nichts ganz Neues. Zum Beispiel der Hip-Hop in seiner Form hat das eigentlich als allererstes richtig genutzt, dass die Jungs gesagt haben, ey, wir brauchen gar keine Gitarre, wir können auch hier ein Sample reinspielen und fertig. Das ist eigentlich der Anfang von dem gewesen, was wir jetzt heute in einer reinen Kultur haben, wo du hier sitzt, auf den Knopf drücken kannst und oder auf den Pegler hochziehen kannst und irgendein Instrument und noch eine Tonspur und wie auch immer hochziehen kannst. Nichtsdestotrotz, ich würde die Frage vielleicht ein bisschen anders angehen. Wenn du mich fragst, irgendwie, wie sich Musik verändert hat, dann ist meine erste Feststellung, ich finde irgendwie, dass Musik insgesamt so ein bisschen weichgespülter geworden ist. Das kann man gut in den Bereichen Hip-Hop sehen, das kann man auch sehr gut bei mir in den Bereichen Independent und sowas sehen. Ihr beide kennt euch wahrscheinlich mehr in dem aktuellen Hip-Hop-Zeug aus. Da gibt es auch zum Beispiel ganz viele, vornehmlich im Moment so Frauen-Acts, die ganz schwer erfolgreich sind, Bauch, Beine, Po und so weiter, ja, die jetzt gar nicht so sehr was mit Hip-Hop zu tun haben, fällt aber irgendwo auch noch in die Genre rein. Und es gibt Hip-Hop-Festivals in Deutschland, das Splash, das ist das größte Hip-Hop-Festival in Deutschland. Das fing früher als Underground-Festival mit 1000 Leuten an, im nächsten Jahr, dann haben da wirklich nur deutsche Hip-Hopper gespielt. Im zweiten Jahr waren es schon 20.000 Leute und nach 10 Jahren waren da Jay-Z und Snoop und wie sie alle hießen. Und jetzt sind da eben solche Acts. Das heißt, nichts anderes, dass die Musik ja auch immer so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft ist. Ja, und wenn du über Musik sprichst, musst du auch über die Zeit sprechen, in der die läuft. Ja, zum Beispiel Punk früher, das ist ja auch nicht ganz durch Zufall oder Ähnlichem entstanden, sondern weil da zu der Zeit eine ganze Bewegung unzufrieden war mit den Zuständen, die da waren, und die haben da mit der Musik das ausgedrückt. Und das machen ja auch zum Beispiel, haben auch ganz viele Leute im Hip-Hop gemacht. Musik ist ja eine Möglichkeit, das, was du denkst und fühlst, einfach mal rauszuhauen. Ja, da wirklich eine Stimme zu ergreifen, und Musik berührt auch jeden. Und so würde ich das so ein bisschen angehen wollen. Und übrigens, nur mal ganz am Rande, Musik ist schneller geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Die durchschnittliche Musik läuft, glaube ich, aktuell bei 120 dB und Beats per Minute, Entschuldigung. Und das war zum Beispiel in den 80ern schon mal so, ist dann bis 2000 wieder runtergegangen und jetzt geht es gerade wieder hoch. Ja, und das ist nicht mehr und weniger als einfach mal so am Rande daher gesagt.
Jetzt kommt auch die Entwicklung durch KI. Also ich finde, ja, wenn man zum Beispiel Suno AI ist sowas, was mir so, so in den Kopf kommt als erstes immer, wenn man, weil das halt einfach das Erste ist. Es ist wie ChatGPT, da gibt es sicherlich noch andere, die vielleicht sogar besser sind. Aber es ist halt so das, was einfach als erstes einem in den Kopf kommt. Ist das was, was euch Angst macht? Also wenn ich denke, ich überlege mir jetzt, ich möchte einen Song darüber haben, sag da mal drei Stichworte, sag, das soll ein männlicher Sänger sein und soll Popmusik sein, drück auf Generieren und innerhalb von einer Minute habe ich einen 3-Minuten-Song, der vielleicht, wenn man weiß, dass es ein KI-Song ist, dass man auch hört, okay, es könnte KI-generiert sein, der aber gut klingt, der einen guten Text hat, wo man eigentlich sagt, okay, das klingt nach einem fertigen Song. Das ist nicht irgendwie schon noch ein bisschen, was man einem Angst macht?
Ich habe vor ein paar Tagen von ganz vielen Musikern gelesen, die jetzt so eine Petition unterschrieben haben, dass sie dagegen sind, dass KI-Songs von ihren Songs genutzt werden, um halt Songs zu erstellen. Und ich glaube schon, dass ich es ein bisschen beängstigend finde, dass es diese Entwicklung gibt, weil es halt unfassbar leicht ist, irgendwelche Songs auch zu kopieren. Ich finde es noch schwierig, weil wir sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass wir sagen können, ja gut, das ist jetzt ein KI-Song und das nicht. Ich finde, man hört es schon so ein bisschen raus manchmal, aber die Entwicklung macht mir schon ein bisschen Angst, weil es halt auch für die Künstler schwierig ist. Die Künstler tun mir da so ein bisschen leid, die wirklich mit Leidenschaft Musik machen, und wenn du jetzt auf einmal in 2 Sekunden ganzen Beat erstellen kannst mit einer Hook, mit einer Stimme, die auch KI generiert ist, dann finde ich das schon ganz schön beängstigend. Aber es birgt natürlich auch neue Möglichkeiten. Ne? Also ich sehe das sehr zwiegespalten, muss ich sagen.
Ich sehe das überhaupt gar nicht zwiegespalten, weil ich das eigentlich unmöglich finde. Und das hat vor allem dem Hintergrund, dass das meinem Grundverständnis von Musik widerspricht. Ja, für mich ist eigentlich, du hast das vorhin auch schon mal angedeutet, Finn, wie leicht ist es jetzt, einen Song zu machen mit deinem Kollegen im Studio. Jetzt denkt man sich mal so ein bisschen weiter in die Situation. Ihr bringt einen richtig guten Song raus, den die Welt hören möchte. So, ja. Und dann steht ihr irgendwo auf der Bühne. Und dann steht da ein Rechner, ein Sinti. Der eine singt, der andere drückt auf den Knopf. Das erlebe ich heute schon oft genug. Und mir tut das immer ein bisschen in den Ohren weh, muss ich zugeben, wenn ich eine Gitarre höre, ein Schlagzeug, ein Sinti und wer einen Basslauf. Aber ich sehe keinen Menschen mal auf der Bühne, der das tut.
Warum?
Weil das für mich Musik ist.
Ja, dieses organische, echte,
das wenn ich da einen Bassisten habe, ja, wenn ich ein Schlagzeug habe, wenn ich einen Synthesizer habe.
Verstehe ich voll. Ja.
Das ist für mich, das ist genauso, als würden wir jetzt Fußball spielen und ich habe einen Mann, einen Roboter, der 11-mal so schnell ist wie die anderen und 11-mal so gut Fußball spielen kann und der dann alleine gegen eine ganze Mannschaft spielt.
Ja.
Dann kann ich mich auch ins Stadion setzen und sagen, boah, Superman. Ist aber nicht das, was ich erlebe das, wie gesagt, oft, dass ich solche Live-Konzerte sehe, und für mich ist das wirklich so, das ist sicherlich oldschool, ohne Frage. Ja, und der Gedanke ist vielleicht auch inzwischen überholt. Aber das ist immer noch mein Anspruch an Musik, den ich für mich habe. Und da übrigens nur ganz am Rande, den wird es auch immer geben. Der wird nie aussterben, weil es dafür den Underground gibt, weil es dafür die Anfänger gibt, die im Proberaum mit einer Gitarre sitzen und Knocking on Heaven's Door in 125. Coverversion spielen. Das wird nie aufhören. Und das ist auch gut so.
Ja. Aber da gibt es auch trotzdem auch gute oder auch sehr, sehr berühmte und bekannte Gegenbeispiele. Also ich finde, so das Paradebeispiel ist für mich immer Ed Sheeran, wenn er ein Live-Konzert macht. der, das ist halt, der macht alles selber auf der Bühne. Der spielt, also fängt an mit seinem, dass er anfängt, die Gitarre aufzunehmen. Natürlich spielt er nicht alles gleichzeitig, kann er ja auch nicht. Aber er spielt halt erst die Strophe ein, die läuft dann immer durch. Dann kommt das Keyboard dazu und so nimmt er halt alles nach und nach auf und baut sich seinen eigenen Song live auf. Und ich finde, das finde ich ist genau das, was einfach richtige Musik ist, oder?
Ja, ich verstehe aber schon, wenn du sagst zum Beispiel das Schlagzeug irgendwie. In so vielen Songs hört man kein richtiges Schlagzeug mehr, ne, irgendeine Kick voraufgenommen und so. Und ich verstehe das, wenn du dann irgendwo live bist, dass du das dann auch hören möchtest. Und wenn dann da eine Person steht irgendwie und die spielt dann da irgendwas ab, dann verstehe ich schon, dass man sagt, finde ich nicht geil, weil irgendwie will ich doch was Richtiges hören und sowas Voraufgenommenes ist halt nichts. Und deswegen finde ich das schon cool, dass es halt diese Richtung auch eben gibt, dass es halt auch einfach Leute gibt, die wirklich eine riesen Band da haben und alles noch selber live einspielen.
Aber es ist ja bei Ed Sheeran so, er macht es halt alleine, er hat halt nicht seine 10 Leute rundherum stehen.
Aber Schlagzeug spielt er ja zum Beispiel auch nicht, das ist ja auch alles, ne, weißt du,
das ist ein Beat. Ja. Ja. Du suchst dich vorher ein Beat aus und dann lässt er quasi, damit unterlegt er das Lied dann hinterher. Aber jetzt überleg mal, du hast bestimmt auch mal Live-Konzerte gesehen, wo irgendwie vor der Bühne gefühlt 100.000 Leute sind und am Ende von irgendeinem, meistens so ein Rocklied, denk mal an Queen oder solche Gruppen oder meinetwegen auch Guns N' Roses und Konsorten, da hast du ganz oft so ein Schlagzeug-Outro, ja, wo es richtig Krach gibt von Schlagzeug und dann reißt er die Hände hoch und die Menge feiert. Das gibt es dann in diesem Moment nicht mehr.
Ja.
Du hast nur den gleichen Beat und der ist dann vorbei und fertig.
Aber das ist dann ja auch eine Band. Also ich finde, das muss man unterscheiden. Ich finde, Ed Sheeran ist ein Einzelkünstler und er hat halt nicht seine Band im Hintergrund, sondern er macht das alleine. Aber ich finde, er macht halt die Musik. Er könnte einfach sagen, ich nehme jetzt Shivers und mach's Playback an und sing dazu nur. Das macht er ja auch nicht. Also ich finde, das muss man ja schon auch sagen. Er macht's halt selbst, natürlich eben ganz alleine. Und natürlich ist es nicht wie eine ganze Band, die dann live die dazu performt. Aber ich finde, der macht trotzdem seine eigene Musik. Das ist eben das, was ich sage, also wie ich es finde. Wie würdet ihr denn die Musik beschreiben, die eure Generation hört? Finden? Also ist es so, dass du in deinem Freundeskreis vielleicht viele hast, die Deutschrap hören oder so? Oder?
Schon, ja. Es hat sehr abgenommen, dass man normale Popmusik hört. Dass so diese normale klassische Radiomusik erlebe ich schon, dass die eher so als ermüdend und nicht hörbar angesehen wird. Hören auch viele gar nicht, sondern es ist aber sehr typabhängig, weil es halt aber auch eben so vielfältig ist, die Musik. Ne? Also ich kenne aber trotzdem viele so in meinem Alter, die schon viel so Rap, amerikanischen Rap, Deutschrap, das ist total unterschiedlich, aber schon so diesen Rap-Bereich sehr mögen, weil der halt auch eben auch so eine andere Schiene eben ist und nicht so dieses Mainstream ist. Aber trotzdem wird, finde ich, gerade dieser Rap irgendwie wird das geradezu so Mainstream? Also zum Beispiel hier, du hast es angesprochen, Bauch, Beine, Po. Das ist irgendwie, das ist sehr Mainstream geworden. Das ist doch irgendwie, ich kann diesen Stil gar nicht so beschreiben. Das ist irgendwie für mich Pop und Rap und irgendwie
Hip-Hop auch noch drin, ne?
Ja, genau. Also alles zusammen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch sehr vielfältig geworden irgendwie.
Ist das bei, also würdest du sagen, deine Generation ist ja sicherlich nochmal anders als die heutige Generation, weil man sich vielleicht ein bisschen darauf anpasst an die Musik, die heutzutage halt in ist, sag ich mal, aber auch sicherlich ja mehr Rock gehört wird und solche Dinge. Wie würdest du die Musik beschreiben, die in deiner Generation gehört wird?
Grundsätzlich, glaube ich, ist da schon ein ganz großer Unterschied zwischen der YouTube- und TikTok-Generation, möchte ich mal sagen, die eben da auch die Einflüsse herkriegt. Und Leuten, die schon älter sind, die Musik, wie soll ich sagen, mit Erinnerung verbinden, das sind andere Einflüsse. Ja, und ich kenne viele Leute, die sicherlich ein bisschen viel und vielleicht auch ein bisschen zu viel in der Vergangenheit schwelgen. Ich zum Beispiel bin immer total open-minded für Musik von allen Richtungen. Ich interessiere mich auch sehr für neue Musik. Es gibt auch heute viel gute neue Musik. Es ist auch nicht alles schlecht oder alles gut, was heute rauskommt. Das ist genauso wie sonst auch. Jeder kann sich da was raussuchen. Und ja, ich sicherlich viele Sachen von dem, was junge Leute im Moment gut finden, ist jetzt nicht so meins, wenn ich das so sagen darf. Aber sicherlich gibt es da auch coole Sachen. Wenn ich meine Tochter, die jetzt gerade 17, geworden ist, wenn ich von irgendwelchen Konzertbesuchen Videos sehe, dann ist das irgendwo zwischen mit dem Kopf schütteln und sagen, aber trotzdem schon cool. Ja? Und man muss sich ja auch immer die Frage stellen, es geht ja nicht nur darum, ob ich das cool finde, sondern was wäre denn, wenn ich heute 18 wäre? Ja? Was ist durch meinen Altersunterschied anders? Ja? Und da glaube ich schon, dass die meisten dann genauso ticken würden wie ihr auch, weil wir dann halt auch genauso groß geworden wären wie ihr. Ja, das ist, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun, aus welcher Zeit man kommt, wie man aufgewachsen ist, auch mit den Eltern, was haben die für Musik gehört, wie haben sie Musik gehört oder der Bruder und so weiter und so weiter. Das sind große, wichtige Einflüsse, glaube ich, bei Musik.
Ja, da draußen, ihr kennt es ja schon, ich habe immer so einen kleinen Quiz, den ich zum Ende hin von unseren Folgen immer mache. Das sind logischerweise 5 Fragen zum Thema Musik und der Entwicklung von Musik. Meistens sind es Schätzfragen und ihr antwortet einfach beide auf die Frage und wir gucken am Ende, wer bei den 5 Fragen, die ich habe, am Ende dann mehr richtig beantwortet hat und wer am Ende gewinnt. Meine erste Frage ist, wie viele Songs werden denn in Deutschland pro Jahr gestreamt?
Gestreamt? Wie viel?
Also nicht von pro Person, sondern jeder Mensch in Deutschland hört so und so viele Songs. Wenn du alles aufaddierst, wie viele Songs werden in Deutschland pro Jahr gestreamt?
Ich streame jetzt heute 10 Songs, eher 20, und wir sind nur 2 von 100 Millionen so ungefähr.
Genau.
Dann sag ich mal 8 Milliarden.
Das ist schon eine gute Zahl. Ich wäre auch in die Milliarden auf jeden Fall gegangen. Ich gehe noch höher und sage 14 Milliarden.
Ihr seid immer noch meilenweit weg. Das sind insgesamt letztes Jahr in 2023 165 Milliarden gestreamte Songs gewesen, die über Streaming-Plattformen.
Aber wenn wir Find-Songs abziehen, sind es nur noch 8.
Genau.
So. Welche 3 Musikgenres werden denn aktuell am häufigsten in Deutschland gehört?
Ja gut, es gibt natürlich ganz viele Bereiche. Es gibt zum Beispiel von Pop auch Unterbereiche.
Na, so jetzt nicht, einfach, also Pop ist jetzt ein Genre, was du nennen könntest.
Schlager, auf jeden Fall auch.
Also nochmal, also der das beliebteste Genre?
Also einfach ganz,
Genre,
einfach
oder?
Die 3 beliebtesten, das ist ganz grob gefasst.
Ja,
also,
Pop auf jeden Fall. Schlager ist schon gut.
Glaube ich schon, ja.
Pop, Schlager und, aber es
in ist Deutschland jetzt, allgemein, ja?
Genau.
Dann sage ich schon Rock, weil da ist auch so, ich sag mal so, 80er wird immer noch viel gehört,
ja,
glaube ich.
Ja.
Kann natürlich auch Hip-Hop sein, aber ich sag mal Rock.
Dann sag ich Pop, Schlager und Hip-Hop.
Es ist mittlerweile tatsächlich, das ist kein Schlager drin, das fand ich auch überraschend.
Echt?
Es ist Pop, Rock und Hip-Hop. Also,
das ist gut, das haben wir uns so, gut ergänzt.
Ich würde sagen, kriegt jeder einen Punkt, weil er war jetzt ungefähr beide gleich gut, von daher. Es ist jetzt mittlerweile auch so, dass Rap immer stärker wird, logischerweise, was jetzt so ein bisschen rausgenommen ist nochmal aus Hip-Hop. Aber noch ist es definitiv Hip-Hop, was noch in der Musikwelt in Deutschland am beliebtesten ist. Jetzt eine Frage, die fand ich ganz spannend. Welcher Künstler hat weltweit die meistverkauften Alben und Songs aller Zeiten?
Oh, das wusste ich mal. Mist.
Ich auch. Das wusste ich auch mal.
Das wusste ich mal.
Also man kennt ihn oder sie. Große Überraschung.
Es ist mir jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß.
Ich wusste das mal, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich hätte es. Na, es ist wohl nicht Taylor Swift oder. Nee.
Das wäre aktuell bestimmt richtig. Aber es geht.
Es geht um All-Time. Also aktuell ist es tatsächlich Taylor Swift. Dieses Jahr sind, glaube ich, am meisten Alben von Taylor Swift verkauft worden.
Ich wusste das mal auf All-Time. Mist. Ich sag Mike.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so jemand wie Elton John ist oder sonst. Das ist irgendwie so ein. Ich meine, es ist eine Frau, aber ich. Gleich sagen wir beide so, oh ja.
Genau, ja, aber ich habe irgendwie. Na, weiß ich.
Gib uns doch mal einen Tipp.
Ja, genau.
Ein Tipp: die Person lebt nicht mehr.
Ich sag Michael Jackson. Ich weiß es sonst nicht, keine Ahnung.
Ein Mann oder Frau?
Es ist ein Mann.
Vielleicht auch Elvis.
Boah, stimmt.
Aber löse es doch mal auf.
Es ist, wie Finn schon gesagt hat, Michael Jackson, der mit geschätzten 350 bis 400 Millionen verkauften Alben und Singles immer noch jemand ist, der die meisten Verkäufe weltweit hat. Und Thriller ist übrigens das Thriller, nicht Thriller, ist das meistverkaufteste Album aller Zeiten. Also er hat da auch für ein einzelnes Album den Rekord. Wie viele Menschen weltweit spielten denn laut einer Schätzung im Jahr 2020 ein Musikinstrument? Also sind wir wieder bei dem...
Weltweit?
Weltweit. Da sind wir jetzt wieder in der Stufe zurück. Es ist nicht mehr am PC, sondern es geht um Instrument.
Zum Beispiel, wie wir das, woher wissen wir das? Wenn ich jetzt Gitarre spielen kann, woher weiß diese Statistik, dass ich Gitarre spiele? Okay.
Ich habe nur die Statistik rausgesucht und fand sie spannend.
Also weltweit.
Das ist ja auch eine Frage.
Das ist ja wirklich.
Das sollen ja Schätzfragen sein. Das soll ja nicht, dass du hier die genaue Zahl sagst. Also das, ich habe jetzt auch nur eine ungefähre Zahl. Also.
Ja, also auf jeden Fall sind wir in den Millionen Ende. Nee. Wir sind irgendwie...
Guck mal, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Erde.
Ja, genau.
Damit
dann würde ich jetzt sagen...
Im 2020, wie viele von diesen 8 Milliarden Musik gemacht haben, im Instrument. Ja.
Oder wie die aktiven Instrument spielen, laut einer Schätzung.
Ich sag 250 Millionen.
Ich sag definitiv mehr. Viel mehr sogar.
Ja.
Ja.
Hau einfach eine Zahl raus.
800.
Das ist sogar noch ein bisschen mehr, als eine Milliarde.
Boah,
also ungefähr.
So viele spielen Instrument.
Die, die ein Instrument erlernen, aber eben aktiv. Also nicht so, ich hole jetzt mal die Gitarre drauf und schrammel einfach drauf rum, weil ich habe eine irgendwie in der Garage stehen gehabt. Sondern es ist schon richtiges Versuchen zu lernen auch.
Und würde 2024 auch das Smartphone zu den Instrumenten zählen?
Ich war jetzt,
wenn ich über meine Songs machen kann.
Genau.
Für mich, also für mich war es jetzt das klassische Musikinstrument, Klavier, Gitarre, Keyboard, auch ein bisschen elektrischer, aber zählt eben auch dazu für mich.
Okay.
So, und jetzt waren wir gerade schon beim Künstler. Jetzt kommen wir zur Band, die am meisten Alben aller Zeiten verkauft hat.
Bestimmt die Stones.
Hätte ich jetzt auch. Das war mein erster Gedanke.
Die Beatles und die Stones, die hast du natürlich sofort im Kopf.
Ich glaube sogar die Beatles, oder?
Es steht 2-2, ne? Es geht darum, wer jetzt hier dieses Quiz gewinnt.
Dann sag ich Kapelle Petra.
Ich sag die Beatles.
Also Finn, du hast da, glaube ich, du triffst echt gut die Punkte. Also die Beatles sind tatsächlich richtig. Die haben 600 Millionen Alben verkauft, also deswegen sogar noch mehr als Michael Jackson. Der hat ja insgesamt bis zu 400 Millionen, aber es ist eben ein einzelner Künstler gewesen. Und jetzt ging es um Alben von einer Band und das waren eben die Beatles mit 600 Millionen. Ist schon eine krasse Zahl.
Sind ja immer noch super beliebt.
Ja, vor allen Dingen, ihr müsst euch mal vorstellen, es gab ja mal Zeiten, da hat man damit richtig Geld verdient als Künstler.
Ja.
Ja, und das ist ja auch ein Grund, einer der Gründe, warum sich diese ganze Musikindustrie so entwickelt, wie sie sich im Moment entwickelt, dadurch, dass die Einnahmen durch den Verkauf von Tonträger wegfallen, durch diese Entwicklung vom Stream und Ähnlichen. Der einzig positive Nebeneffekt davon ist, dass die Künstler wieder vermehrt auf die Bühne müssen, damit sie Geld verdienen. Ja, und das letzten Endes kommt uns dann allen zugute. Dafür müssen wir heute total überteuerte Preise hinnehmen für irgendwelche Konzerte. Das finde ich teilweise echt happig,
muss und, ich mal zugeben. Und das Ding ist ja, da stecken auch irgendwelche reichen Menschen dahinter, habe ich gehört, die wirklich dann die ganzen Konzerte organisieren, die dann Preise nehmen und die sich dann das ganze Geld da in die Hose stecken. Also es ist ja nicht so, dass Ed Sheeran der Veranstalter dann zum Beispiel ist von so einem Konzert, sondern die Gelder gehen dann zu irgendwelchen Leuten, wo du eigentlich kein Geld in die Hose stecken willst.
Tja. Ja. Und was ich auch bedenklich finde, diese Logarithmen, die dafür sorgen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine gewisse Preiskategorie vom Festival oder vom Konzert, wo die Karten gut weggehen, die automatisch teurer werden.
Ja.
Und da entstehen Mondpreise, die der Normalbürger gar nicht mehr bezahlen kann. Wo sich heutzutage allerdings, es gibt auch ein paar Künstler, die sich dagegen wehren und diesen, ich sag mal, Plattformen aus dem Weg gehen, damit eben wieder bezahlbare Preise in Anführungsstrichen stattfinden. Weil man darf ja nicht erst vergessen, das ist ja genauso, als wenn wir ins Fußballstadion gehen. Wenn du ins Fußballstadion gehst, möchtest du auch noch eine Bratwurst essen und ein Bier trinken. Und wenn ich auf irgendein Konzert gehe, dann möchte ich mir eine Erinnerung mitnehmen. Das ist meistens ein T-Shirt oder ähnliches. Und dann holst du noch ein paar Getränke. Und wenn ich jetzt mal so ein zum Beispiel Depeche Mode Konzert nehme, wo ich letztens war, ja, das ist schon ein teurer Spaß. Ja, wenn du für ein ziemlich einfaches T-Shirt 50 Euro bezahlst, für ein Poster mehr als 25 Euro, für ein Bier irgendwie 8 Euro. Ja, ich sag mal so, da bin ich schon froh, dass ich mit 50 Jahren zu denen gehöre, die in Lohn und Brot stehen, die das leisten können. Aber wenn ich jetzt den 18-Jährigen mir vorstelle, der vielleicht noch eine Ausbildung ist oder ähnliches und so ein Trip mich vielleicht dann mit Zug oder sonst irgendwas mit allen Piepen ein paar, der mich dann insgesamt knapp 300 Euro kostet oder sowas, dann ist das viel Geld für einen Abend.
Ja. Ja, muss man auf jeden Fall sehen, aber dafür ist eben andersherum, musst du nicht, keine Ahnung, 15 Euro, 20 Euro für ein Album bezahlen, sondern zahlst halt deine, keine Ahnung, wie viel Euro man, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt man für einen Streamingdienst hat, aber man zahlt halt vielleicht 10 Euro für im Monat für einen Streamingdienst, du hast halt alles. Natürlich ist es cool, auch so ein Album in der Hand zu haben, finde ich. Also ich verstehe auch den Punkt voll, sich.
Ja, das ist ja dann mein Problem. Ich muss die Platte auch noch kaufen. Die ist sogar noch teurer als 15 Euro.
Ja, genau. Ja. Nein, so, aber
das Album kostet fast 50 Euro.
Ja. Diese Ticketpreise sind einfach sehr, sehr teuer. Und es wäre schön, wenn auch Menschen sich das mal leisten könnten, die wirklich, die es sich eigentlich sonst nicht leisten könnten, weil Musik verbindet und Musik ist einfach was ganz Besonderes.
Das ist so ein schönes Schlusswort von Finn jetzt hier. Dann Dankeschön, dass ihr hier wart. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir sehr interessant über Musik sprechen konnten, glaube ich. Also da haben wir sehr viel Erfahrung und auch unterschiedliche Meinungen gehört. Also Finn, der ja mehr so auf klassisch Streaming steht und du ja doch noch sehr viel auf Schallplatte zurückgreifst, was ich wirklich auch cool finde. Und ja, Dankeschön, dass ihr da wart und Dankeschön fürs Zuhören, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, was natürlich der Fall war. Und dann gibt es auch nächsten Monat wieder eine neue Folge von Generation auf dem Sofa hier überall da, wo es Podcasts gibt.
Danke auch für die Einladung.
Danke.
Das war Generationen auf dem Sofa. Jeden Monat neu auf radiohitwave.com und überall, wo es Podcasts gibt. Generationen auf dem Sofa.